SWR 2 aktuell.
Und das sind drei unserer Themen in den nächsten 25 Minuten. Aus für den Verbrenner. Ein wochenlanger Streit geht zu Ende. Der Bund einigt sich mit der EU. Wir sagen Ihnen, worauf sie sich geeinigt haben und wie die Reaktionen sind. Aus für den Koalitionsstreit. Das ist eher eine Frage und sie soll morgen auf dem Koalitionsgipfel beantwortet werden. Trotz dem beschlossenen Verbrenner aus gibt es noch viele offene Fragen. Wir schauen mal, was da so ansteht. Und aus für den Bischof. Der Osnabrücker Bischof Bode tritt im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal zurück. Der Vatikan akzeptiert. Wir klären nochmal den Hintergrund. Unser Religionsexperte kommentiert. Mein Name ist Stefan Bosch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Was war das für ein Hickhack in den vergangenen Wochen? An, aus, an, aus, aus, an. Man wollte es am Ende ja schon gar nicht mehr hören. Die Litanei von wegen, ja, die Deutschen hätten uns das doch zugesagt und jetzt das. Und auf der anderen Seite war immer wieder die Rede von der Technologieoffenheit oder auch der technologischen Freiheit, wer auch immer diese Schlagworte erfunden hat. Es ging jedenfalls um die Zukunft des Verbrennermotors, den die EU abschaffen und dem der deutsche Verkehrsminister Wissing die Tür offen halten wollte. Nach viel Gezänk gab es nun eine Einigung. Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach sagt, wie die aussieht.
Auf einmal geht alles ganz schnell. Schon am Montag sollen die EU-Botschafter über die Einigung beraten. Am Dienstag will die amtierende schwedische EU-Ratspräsidentschaft dann beim Treffen der Verkehrsminister über die neuen CO2-Grenzwerte für Autos und Kleinlaster abstimmen lassen. Das faktische Verbrenner-Aus wäre damit beschlossene Sache. Die vor allem von der FDP verlangten Ausnahmeregelungen, damit auch Autos, die nur mit klimaneutralen E-Fuels betrieben werden, nach 2035 noch zugelassen werden können, will der für den Klimaschutz zuständige Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans danach zügig auf den Weg bringen. Im Europaparlament stößt der Kompromiss zwischen der Bundesregierung und der Europäischen Kommission erwartungsgemäß auf ein geteiltes Echo. Der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen spricht von einem großen Erfolg.
Das unsinnige Pauschalverbot für den Verbrenner ist somit endgültig vom Tisch. Die Einigung ist nicht nur gut für Europa, sondern auch für unser Klima. Mit diesem technologieoffenen Ansatz stehen uns neben der Elektromobilität noch weitere klimaneutrale Optionen zur Verfügung. Wir halten damit eine Spitzentechnologie und wichtige Arbeitsplätze in Europa.
Die Union befürchtet dagegen, dass die geplanten Sonderregeln für alternative Kraftstoffe am Ende vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden. Viel schlechter kann man Europa, Umwelt- und Klimapolitik nicht machen, sagt der CDU-Abgeordnete Peter Liese.
Verkehrsminister Wissing hat sehr viel Schaden für den europäischen Gesetzgebungsprozess angerichtet und am Ende praktisch nichts erreicht. Das Ergebnis ist genauso wie vorher. Das Verbrennerverbot wird beschlossen mit Zustimmung Deutschlands und das ist schlecht.
Timo Wölken von der Europa-SPD hat ebenfalls rechtliche Bedenken und glaubt außerdem, dass sich E-Fuels als Kraftstoffe für Autos nicht durchsetzen werden. Deshalb sehe es nur auf dem Papier so aus, als ob die FDP etwas erreicht habe.
Aber tatsächlich hat sie diesen scheinbaren Erfolg auf dem Rücken der Planungssicherheit der Automobilindustrie und damit der Beschäftigten, auf dem Rücken des Klimaschutzes und auf dem Rücken der Glaubwürdigkeit und der Effizienz des europäischen Gesetzgebungsverfahrens errungen. Und rechtssicher umzusetzen sind die Ergebnisse aus meiner Sicht derzeit auch nicht.
Der grüne Klimaexperte Michael Bloss verweist darauf, dass die meisten Hersteller inzwischen ohnehin auf das Elektroauto setzen. Die wirklichkeitsfremde Debatte der vergangenen Tage hat Deutschland seiner Meinung nach viel Glaubwürdigkeit gekostet.
Es ist gut, dass die Kuh vom Eis ist. Jetzt muss dem Gesetz zum Klimaschutz im Verkehr schnell zugestimmt werden, damit die Blockade der EU-Klimapolitik endlich aufhört.
Mit dem Kompromiss ist ein wochenlanger Streit beendet. Die EU-Staaten und das Europaparlament hatten sich bereits im vergangenen Jahr darauf verständigt, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Deutschland hatte die eigentlich routinemäßige Bestätigung dieser Vereinbarung in letzter Minute blockiert und rechtsverbindliche Regelungen für den Einsatz von klimaneutralen alternativen Kraftstoffen verlangt. E-Fuels werden bislang nicht in großen Mengen produziert. Die Herstellung gilt als vergleichsweise teuer, der Wirkungsgrad als eher gering. Sie sollen vor allem in Schiffen und Flugzeugen zum Einsatz kommen, die sich in absehbarer Zeit nicht auf Elektroantriebe umrüsten lassen.
Also alles nur ein Streit über eine nicht wirklich realisierbare Alternative? Bundeskanzler Scholz sieht das positiver, berichtet Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz.
Bei einer Bürgerveranstaltung in Potsdam äußerte sich Olaf Scholz erleichtert, dass die EU-Kommission dem deutschen Drängen am Ende entsprochen habe. Es sei sinnvoll, alle technischen Möglichkeiten für eine klimaneutrale Mobilität zu nutzen, sagte der Bundeskanzler, denn niemand wisse, wie viele E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, in gut einem Jahrzehnt tatsächlich zur Verfügung stünden.
Ich finde, wir sollten uns nicht damit aufhalten zu spekulieren, wie viel das sind. Das werden wir ja sehen und auch noch erleben. Ist ja nicht so weit hin. Und insofern, glaube ich, ist das ein ganz guter Weg, dass wir das jetzt offen gemacht haben.
Die Bundesregierung hatte sich in Brüssel bis zuletzt dafür stark gemacht, dass nach 2035 nicht nur Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden dürfen, sondern auch Verbrenner. Voraussetzung ist dabei, dass diese Motoren nur mit klimaneutralem Treibstoff betankt werden können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach in Landau ebenfalls von einer guten Einigung mit der EU. Deutschland baue die besten Verbrennungsmotoren der Welt, deswegen dürfe man die Weiterentwicklung dieser Technik nicht beenden, sagte Wissing.
Das Problem, den Individualverkehr klimaneutral zu stellen, haben ja nicht nur wir in Deutschland oder in Europa. Die ganze Welt muss klimaneutral werden. Und deswegen brauchen wir mehrere Technologien, dass man jedes Auto, was heute fährt, durch ein Elektrofahrzeug ersetzen kann. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Ähnlich wie Wissing äußerte sich auch die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Elektromobilität bleibe der zentrale Pfeiler der Verkehrswende, klimaneutrale Kraftstoffe seien aber eine wichtige Erweiterung, sagte Müller. Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete die Einigung zwischen Bundesregierung und EU-Kommission dagegen als, so wörtlich, faulen Kompromiss. Ein Sprecher von Greenpeace sagte in Berlin, die dringend nötige Ausrichtung der Automobilindustrie auf effiziente Elektromobilität werde mit der geschlossenen Vereinbarung verwässert.
Mit dieser Einigung zum Verbrenner aus ist natürlich nicht nur in der EU, sondern auch in der Bundesregierung gehörig Druck aus dem Kessel genommen worden. Zurücklehnen können sich die Ampelparteien aber nicht und tun sie auch nicht. Denn morgen schon wollen sie weitere Streitpunkte angehen im Koalitionsausschuss. Und Streitpunkte gibt es ja nun wirklich genug. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck hatte zum Ende der Woche jedenfalls die Faxen ziemlich dicke, als er in den Tagesthemen loswetterte. Birte Sönnigsen zur Ausgangslage vor dem morgigen Koalitionsausschuss.
Es brodelt wohl schon länger im Vizekanzler. Robert Habeck redet sich in dieser Woche in Rage.
Wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland. Und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend gut noch nach.
Stillstand in der selbsternannten Fortschrittskoalition.
Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden, obwohl sie meiner Ansicht nach entscheidungsreif sind und fertig sind.
Habeck teilt aus gegen die Koalitionspartner, prangert Durchstechereien an.
Des billigen taktischen Vorteils wegen. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen, sowas passiert ja nicht aus Versehen, ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist.
Alarmstimmung beim Wirtschaftsminister, der damit auch ein Zeichen an die eigene Partei senden will. Es grummelt bei den Grünen. Sie haben das Gefühl, zu viele Zugeständnisse an die Koalitionspartner zu machen. Und es ist der Versuch, Druck aufzubauen. Druck, den der Kanzler vermutlich ebenso verpuffen lassen wird wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Ich glaube, man sollte mit dem Druck nicht so umgehen, dass man jetzt einfach in alle Richtungen deswegen koffert.
Dabei lastet Druck auf allen in der Koalition. Nach wochenlangen Streitereien müssen Lösungen gefunden werden. Die Liste der Konfliktthemen ist allerdings so lang und kompliziert, dass der Koalitionsausschuss nicht alle Probleme lösen wird. Ein Streitthema: die Zukunft von Öl- und Gasheizung. FDP-Chef Christian Lindner ist sich nicht sicher, ob hierfür am Sonntag schon eine Lösung gefunden wird.
Warten Sie ab. Wie immer bei der Koalition wird, auch wenn es mal das ein oder andere Geräusch gibt, danach ein Ergebnis kommen.
Ab dem nächsten Jahr soll möglichst jede neu eingebaute Heizung überwiegend mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Darauf hatten sich alle drei Koalitionspartner eigentlich schon verständigt. Doch es gibt öffentlich Streit über die Details, noch ehe der Gesetzentwurf überhaupt fertig ist. Für SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert klingt das alles ganz normal.
Es wird Lösungen dafür geben, dass es überhaupt gar keine Frage. Also das Getöse ist im Moment deutlich größer als der tatsächliche Streit in der Sache.
Auf Wiedervorlage steht die Frage, ob Autobahnen oder die Bahn schneller ausgebaut werden sollen. Das Thema stand schon beim letzten Treffen auf der Tagesordnung, blieb allerdings ohne Ergebnis. Seitdem ist zumindest zumindest öffentlich nicht zu erkennen, wie ein Kompromiss aussehen könnte. Grüne wollen der Bahn Vorrang gewähren. Verkehrsminister Wissing setzt auch darauf, Autobahnen und Straßen schneller auszubauen.
Es muss natürlich möglich sein, dass auch innerhalb einer Regierung unterschiedliche politische Positionen artikuliert werden.
Trotz unterschiedlicher Positionen könnte der Sonntag eine Lösung in dieser Frage bringen. Vielleicht erst nach langen Verhandlungen. So wie vor einem Jahr, als der Koalitionsausschuss erst am frühen Morgen endete. Das Ergebnis? Jede Partei hat ein Lieblingsprojekt durchgesetzt. Allerdings ist das Geld inzwischen knapper, auch weil es so teuer war, die Folgen des russischen Angriffskrieges abzufedern. Das heißt, die Ampel wird sich nicht freikaufen können aus ihren Konflikten. Im Gegenteil, die laufenden Haushaltsverhandlungen dürften die Konflikte weiter befeuern. Die Eckpunkte für den Haushalt mussten schon mal verschoben werden. Kein Problem, sagt der Bundeskanzler.
Das hat eigentlich nie große Aufregung ausgelöst, jetzt auch nicht. Also jedenfalls bei mir nicht. Alles eigentlich so weit wie schon oft gehabt.
Alles wie gehabt. Das heißt auch, dass Olaf Scholz seine Koalition streiten lässt. Der Koalitionsausschuss soll nun Lösungen bringen und die Gemüter beruhigen. Sonst redet sich vielleicht bald schon der oder die Nächste in Rage.
Die ungeklärten Fragen und Streitpunkte der Regierung sind ja aber nicht die einzigen Probleme, die das Land derzeit reichlich beschäftigen. Der Montag zum Beispiel wird für viele Menschen eine echte Herausforderung werden. Es wird quasi kein Zug fahren, kaum ein Bus. Grund ist eine seltene Einigkeit zweier Gewerkschaften, die eigentlich nur bedingt miteinander zu tun haben, Verdi und die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Sie rufen beide parallel zu Warnstreiks auf, um bessere Löhne und Gehälter rauszuschlagen. Herauskommen wird ein Tag, an dem das Land in vielen Bereichen lahm liegt. Das erinnert so ein bisschen an Frankreich, wo ja seit Wochen gestreikt wird und das noch in viel mehr Bereichen. Einen Generalstreik wird es hier aber nicht geben. Und doch stellt sich die Frage, dürfen die das? Die Antwort von SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr.
Ja, also rechtlich scheint es alles unbedenklich zu sein, was Verdi und die Bahngewerkschaft EVG da am Montag veranstalten wollen. Das hat mir gerade auch nochmal Arbeitsrechtsexpertin Katrin Bürger gesagt. Arbeitnehmer haben eben ein Recht zu streiken, wenn der Streik von einer Gewerkschaft getragen ist und eben auch ein Ziel erreichen will, das mit einem normalen Arbeitskampf zu tun hat, also vor allem Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nicht erlaubt wäre eben zum Beispiel für ein politisches Ziel zu streiken, wie wir das zum Beispiel aktuell in Frankreich erleben. Ist nicht der Fall, also rechtlich alles okay. Ungewöhnlich ist es aber natürlich trotzdem, dass zwei Gewerkschaften ihre separaten Arbeitskämpfe da an einem Tag zusammen austragen, damit eben im Verkehr am Montag auch wirklich so wenig wie möglich noch geht in Deutschland. Das ist ja logischerweise das Ziel der Gewerkschaften. Wie gesagt, ist ungewöhnlich, für viele auch ärgerlich, aber rechtlich scheint es auf jeden Fall eine saubere Sache zu sein.
Für viele auch ärgerlich, sagt Michael Herr und hat damit wohl schon recht. Oder auch doch nicht? Auch wenn das nicht repräsentativ ist, SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt hat jedenfalls Menschen getroffen, die das Ganze doch recht entspannt sehen.
Naja, mir wäre es natürlich lieber, die Bahn würde fahren, aber ich finde es jetzt nicht so tragisch.
Finde ich okay. Also wir haben ja keine andere Handhabe, aber wenn man natürlich auf die Bahn angewiesen ist, dann ist es scheiße. Aber ich kann es nachvollziehen.
An und für sich gut. Ich kenne aber halt auch Leute, die haben am Montag zum Beispiel eine Prüfung. Sind auch minderjährig, können kein Auto fahren. Für die ist blöd, die müssen organisieren, wie sie in die Schule kommen. Für die ist es halt schwierig.
Preise steigen, Löhne dagegen nicht. Nachvollziehbar, ja. Müsste so viel sein. Ich bin geteilter Meinung.
Wenn du richtig angewiesen bist drauf, ist halt schwierige Sache, ne?
Schwierig wird es wohl werden für viele. Mal abwarten, was auf den Straßen los sein wird am Montag. Viele Arbeitgeber raten ihren Mitarbeitenden jedenfalls vorsichtshalber mal, ordentlich Zeitpuffer einzuplanen, wenn man denn aufs Auto ausweichen muss, um zur Arbeit zu kommen. Fahrgemeinschaften sind sicher auch eine Möglichkeit oder man nimmt sich einfach einen Tag frei, wenn's denn geht. Die einen sagen, sie seien sehr berührt und überrascht, sie hätten die Entscheidung mit Bedauern und Respekt zur Kenntnis genommen. Andere sprechen von einem richtigen und wichtigen Schritt, von einem Zeichen der Verantwortungsübernahme. Aber hier geht es nicht um Politik und schon gar nicht um einen Sportler, der vielleicht sein Karriereende verkündet, obwohl die Aussagen auch in solche Fälle durchaus zu hören sind. Nein, die Rede ist vom Rücktritt des Osnabrücker katholischen Bischofs Bode, den der Vatikan heute offiziell angenommen hat. Bode hat selbst eingestanden, im Zusammenhang mit Missbrauch in seinem Bistum Fehler gemacht zu haben. Wolfgang Kurz berichtet.
Auf der Internetseite des Bistums Osnabrück hat Bischof Bode eine Videobotschaft veröffentlicht. Darin bezieht sich der 72-Jährige insbesondere auf einen Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück, den Wissenschaftler vergangenen Herbst vorgelegt hatten. Darin hatten sie Bischof Bode unter anderem schwere Pflichtverletzungen vorgeworfen. Bode erklärte in seiner Botschaft, er habe Verantwortung getragen in einer Kirche, die nicht nur Segen gebracht, sondern auch Schuld auf sich geladen habe. Bode sagte, er habe in Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker eher die Täter und die Institution als die Opfer im Blick gehabt, Fälle falsch eingeschätzt und häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen. Er sei in diesen Punkten seiner Verantwortung als Bischof von Osnabrück nicht gerecht geworden. Der wissenschaftliche Bericht habe ihm das nochmal deutlich vor Augen geführt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Betzing, sprach Bode Dank und Anerkennung für sein Wirken aus. Dessen Rücktrittsgesuch habe er mit großem Bedauern und Respekt zur Kenntnis genommen. Bode war auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Der Schritt Bodes sei bemerkenswert, meint auch mein Kollege und Kirchenexperte Ulrich Pick. Denn er stelle sich nicht nur einen wichtigen Schritt in der Aufarbeitung sexueller Gewalt in Deutschland dar, sondern werfe auch ein bezeichnendes Licht auf den Vatikan. Der Kommentar von Ulrich Peuk aus der SWR-Redaktion Religion und Welt.
Im Herbst 2018 kam die sogenannte MHG-Studie heraus. Die erste große Untersuchung über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche Deutschlands. In den mittlerweile 4,5 Jahren, die seitdem verstrichen sind, wurde immer wieder eine Frage gestellt. Wer übernimmt eigentlich für diese Verbrechen die Verantwortung? Heute hat mit Franz Josef Bode der erste Bischof persönliche Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Der Schritt des Osnabrücker Oberhirten, der vor allem für von Missbrauch Betroffene eine hohe Symbolkraft hat, bedeutet zweierlei. Er war erstens nötig, denn Bode ist aufgrund eines Gutachtens schwer belastet. Und er ist zweitens wegweisend. Denn wer innerhalb des deutschen Klerus immer noch oder auch künftig mit Vorwürfen bezüglich sexueller Gewalt belastet wird, muss sich an Bode messen lassen. Doch so mutig, erfreulich und auch richtig der Rücktritt des Osnabrücker Bischofs ist, wirft gleichzeitig ein eigentümliches Zwielicht auf den Vatikan. Denn es bleibt die Frage, warum Papst Franziskus das Rücktrittsangebot Bodes angenommen hat, die Rücktrittsangebote der Erzbischöfe aus Hamburg und München, Stefan Heese und Reinhard Marx, vor 2 Jahren aber ablehnte. Noch problematischer ist die Situation derzeit im Erzbistum Köln. Denn hier hat Erzbischof Rainer Maria Wölki, der mit einem großen Teil seines eigenen Diözesanklerus über Kreuz liegt, dem Papst ebenfalls seinen Rücktritt angeboten. Doch Franziskus hat auch nach mehr als einem Jahr nicht darauf reagiert. Und das, obgleich parallel Tausende von Katholiken in und um Köln ihre Kirche aus Ärger verlassen haben. Kurzum, der Rücktritt von Bischof Bode ist sowohl vorbildlich als auch zukunftsweisend. Doch wer angesichts eines solch schwer zu verstehenden Verhaltens des Papstes erklärt, die derzeitige Misere der katholischen Kirche in Deutschland sei zu einem gewissen Teil auch in Rom begründet, dem kann nicht wirklich widersprochen werden.
Eine Zeitenwende ist das also wohl nicht bei der katholischen Kirche, aber vielleicht ein Schritt dahin? Wobei man bei dem Begriff Zeitenwende ja ganz anderes im Sinn hat, seitdem Bundeskanzler Scholz quasi das Copyright für diesen Begriff hat. Aber schon heute Nacht ist die nächste Zeitenwende, ganz ohne Kirche und ganz ohne Politik. Die Uhr wird umgestellt, es wird wieder Sommerzeit. Gut, so ganz ohne Politik ist das Thema nicht, denn schließlich hat die EU diese Zeitenwende, um mal bei dem Begriff zu bleiben, festgelegt. Aber war da nicht was? Sollte das nicht schon länger abgeschafft sein? Unsere Brüssel-Korrespondentin Astrid Korrell sagt, wann es denn nun soweit sein wird, kommt nach dem Verbrenner aus jetzt auch das Zeitumstellungsaus?
Das ist nach wie vor völlig unklar und auch, ob das irgendwann überhaupt mal passiert. Der ehemalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte schon vor 5 Jahren versprochen, dass Schluss sein soll mit dem Hin- und Herdrehen der Uhren. Er hat sich damals auf eine Umfrage bezogen, bei der sich viele der fast 5 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon kamen übrigens die meisten aus Deutschland, die haben sich jedenfalls dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Und auch das Europaparlament ist dafür. Aber Auch die Mitgliedstaaten der EU müssen zustimmen und in den vergangenen Jahren haben die sich damit nicht weiter beschäftigt. Von der schwedischen Ratspräsidentschaft heißt es jetzt, Voraussetzung für eine erneute Behandlung des Themas ist ein größeres Interesse der Mitgliedstaaten an dieser Frage. Nur scheint es dieses Interesse nicht zu geben.
Da fragt man sich ja nun wirklich, wo ist denn da bitte das Problem? Nochmal Astrid Korall.
Die EU will einen Flickenteppich mit vielen verschiedenen Zeitzonen vermeiden und das wäre ja auch für die Bürgerinnen und Bürger sehr ärgerlich, wenn sie durch Europa reisen und ständig an der Uhr drehen müssten. Von daher müssten sich die Mitgliedstaaten einigen, welche Zeit dauerhaft gelten soll, die sogenannte Normalzeit, die kennen wir ja besser unter dem Begriff Winterzeit, oder die Sommerzeit. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Von Deutschland wissen wir etwa, dass sich viele die ewige Sommerzeit wünschen. Schwierig wird es vor allem für Länder, die an den Rändern der mitteleuropäischen Zeitzone liegen. In Teilen Polens zum Beispiel würde, angenommen, es gilt dauerhaft die Winterzeit, im Sommer die Sonne bereits gegen 3 Uhr morgens aufgehen. Und eine grüne Europaabgeordnete hat das Ganze so zusammengefasst: Es ist kompliziert.
Übrigens, Australien ist nicht ganz doppelt so groß wie die EU. Australien hat 5 Zeitzonen. Auf die EU umgerechnet wären das etwa 3. Die EU hat aber nur eine, plus Portugal. Das liegt eine Stunde zurück, hat also eine eigene Zeitzone. Muss man nicht verstehen, oder? Aber immerhin, auch in Portugal wird die Uhr heute Nacht umgestellt. Ab morgen ist also nichts mehr, wie es war, rein zeitlich gesehen und eigentlich auch nur auf dieses Jahr bezogen und eigentlich auch nur auf die EU. Aber immerhin hat dieses Zeitenwirrwarr schon dazu geführt, dass unsere wöchentliche Kolumne, die 2 Minuten, bei meiner Kollegin Laura Koppenhöfer 3 Minuten lang wird. Man kann ja auch mal durcheinander kommen in diesen chaotischen Zeiten. Unter diesen, den chaotischen Zeiten, leiden auch viele Eltern. Laura Koppenhöfer gehört dazu, wie Sie jetzt merken werden.
SWR 2, 2 Minuten mit Laura Koppenhöfer.
So gut wie alle Eltern von Kita-Kindern kennen die Liste des Grauens. Sie hängt gut sichtbar an der Eingangstür oder am schwarzen Brett und präsentiert schonungslos die aktuell in der Einrichtung kursierenden Krankheiten und gibt damit einen dezenten Vorgeschmack auf das, was das Keimkarussell als nächstes aufs eigene Kind abwerfen könnte. Während Neulinge noch bei Hand, Fuß, Mund oder Bindehautentzündung entsetzt aufheulen, nicken mit den Jahren Abgebrühte solche Standards routiniert ab und seufzen höchstens bei Norovirus oder Kopfläuse ein resigniertes »Schon wieder«. Zu dieser dauerpräsenten Liste des Grauens gesellen sich seit einiger Zeit weitere Aushänge, die ebenfalls nichts Gutes zu vermelden haben. Nämlich entweder, dass die Kita den 5. Tag in Folge früher zu oder gar nicht erst aufmacht. Streik, Planungstag, Entlastungstag, Streik, Betriebsausflug, wieder Streik. Und auch wenn ein Streik für bessere Arbeitsbedingungen in Kitas verglichen mit dem Norovirus eine ungemein größere Daseinsberechtigung hat, die Folgen für die berufstätigen Eltern sind hier wieder gleich. Keine Betreuung, dafür wachsende Berge nicht geschaffter Arbeit und der damit verbundene innere Konflikt, der an den Nerven zerrt. Hat das Keimkarussell zugeschlagen, hört das elterliche Gewissen prompt die Kinderärztin mahnen. Wenn Sie abends denken, heute hätte mein Kind in die Kita gekonnt, dann können Sie es wieder schicken. Ob Keim oder Streik, ist dem beruflichen Gewissen egal, wenn es den Projektleiter mit den Augenrollen hört. Ja, das kann man hören. Doch noch lauter hört das sofort losratternde Logistikzentrum des Elternhirns die Stimme des anderen Elternteils. Also ich kann diesmal auf keinen Fall zu Hause bleiben. Ganz klar, wer die letzten Jahre nicht in einer fernen Galaxie oder im Koma verbracht hat, kann sowohl Streik- als auch Entlastungstage nur als angemessen respektieren. Doch ist nicht zu übersehen, dass es sich schon während der Corona-Pandemie als besonders einfache und noch dazu günstige Option herausgestellt hat, Engpässe auf Eltern abzuwälzen. Kostet scheinbar nichts und lauter Protest ist auch nicht zu erwarten. Wann soll der auch bei so vielen Betreuungslücken angeleiert werden und mit welcher Energie? Schließlich stecken den Familien ja auch noch erwähnte Pandemiejahre in den Knochen. Beim Gedanken an monatelanges Homeoffice, inmitten der spontan eröffneten Heimkita, wochenlange Quarantäne bei Freibadwetter und unzählige Umwege über die Lolli-Teststation bekommen viele Eltern noch immer Gänsehaut. Unsere Kita-Leitung macht sich nach all den Aushängen, Aufstellern und Rundmails charmanterweise immer noch die Mühe, stets einen positiven Ausblick zu geben. Heute, morgen und übermorgen muss die Kita früher schließen. Aber am Montag könnte sich vielleicht die Lage hoffentlich wieder entspannen. Ich rufe schon mal die Babysitterin an.
Vorausschauend, Laura Koppenhöfer in unserer Kolumne den 2 Minuten. Und das war SWR 2 aktuell. Mein Name ist Stefan Bosch.